Ich lese Markus 2, 23 bis 28. Und es begab sich, dass er am Sabbat durch die Kornfelder ging, und seine Jünger fingen an, auf dem Weg die Ähren abzustreifen. Da sprachen die Pharisäer zu ihm: Sieh doch, warum tun sie am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und er sprach zu ihnen: Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er Mangel litt und er und seine Gefährten Hunger hatten? Wie er zur Zeit des Hohenpriesters Abjatar in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote aß, die niemand essen darf als nur die Priester, und auch denen davon gab, die bei ihm waren? Und er sprach zu ihnen: Der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Also ist der Sohn des Menschen Herr, auch über den Sabbat. Das sind die Worte, denen wir uns heute zuwenden wollen. Und es ist jetzt bereits die vierte Auseinandersetzung zwischen Jesus und den damaligen religiösen Leitern, die Markus uns berichtet. Eigentlich gab es noch eine zwischen dem letzten Text und unserem, die berichtet uns aber nur Johannes. Johannes Kapitel 5, dort findet Markus berichtet überwiegend aus Galiläa und Johannes aus Jerusalem, und in Markus 5 heilt Jesus in Jerusalem am Sabbat auch eine Person. Also der gleiche Konflikt, der auch hier wieder auftritt. Nach den ja nun schon häufigeren negativen Konfrontationen, ja, wir können uns vorstellen und wissen, dass die Pharisäer Jesus sehr negativ eingestellt sind. Und so sehen wir sie hier, wie sie Jesus scheinbar am Sabbat hinterhergehen, um zu schauen, ob sie nicht doch noch etwas finden, wo er wieder etwas in ihren Augen Falsches tut, um ihn anzuklagen. Und prompt werden sie Zeugen von einer in ihren Augen schrecklichen Sache, die seine Jünger tun. Sie fingen an, auf dem Weg Ähren abzustreifen. Und zwar am Sabbat. Und das war in ihren Augen ein absolutes No-Go. Geht nicht, darf man nicht, verboten. Lukas 6,1 sagt etwas genauer, was sie genau taten. Also sie nahmen die Ähre, streiften die Körner ab, zerrieben sie mit den Händen und aßen es, weil sie Hunger hatten. Und ja, also sie müssen schon sehr Hunger gehabt haben, um auf diese Art der Verpflegung zurückzugreifen. Aber den Pharisäern ist das egal. Sie direkt hin zu Jesus und klagen ihn dafür an, was er nicht für böse Jünger hat und ob er sie denn nicht richtig lehrt, dass sie solches tun. Und das war nicht nur ein kleiner Fauxpas, sondern wirklich, also in ihren Augen war das eine Straftat, die eigentlich hätte gerichtlich belangt werden müssen. Aber in unserem Abschnitt sehen wir nun, wie Jesus eben sie ihnen antwortet und sie zurückweist mit ihrer Anklage. Wenn wir alle Berichte dieser Situation aus Matthäus, Markus und Lukas zusammennehmen, sind es insgesamt 6 Dinge, die Jesus ihnen antwortet. Markus überliefert uns davon 3, und an die wollen wir uns auch halten heute. Natürlich gehen alle 6 in dieselbe Richtung. Ja, die wollen wir heute betrachten. Denn an diesem Punkt der Sabbatfrage wird die ganze gesetzliche Theologie der Pharisäer sehr gut auf den Punkt gebracht. Also, das ist nicht nur ein Punkt, an dem hier sie nun wieder eine Konfrontation haben, sondern der Kern der Konfrontation. Der Kern der Theologie der Pharisäer. Wie die Pharisäer mit dem Sabbat umgingen, das macht sie zu Pharisäern. Ja. Eben die Grundlagen ihrer Gesetzlichkeit zeigten sich am stärksten in der Sabbatfrage. Und deshalb haben wir hier auch, oder hatte Jesus mit den Pharisäern gerade an dieser Frage mehrfach Konflikte. Auch in Markus, gleich der nächste Abschnitt, wird wieder ein Konflikt über den Sabbat sein. Und wir wollen jetzt heute diesen Abschnitt betrachten, denn hier weist Jesus mit seinen Antworten eben, oder ja, weist ihre Gesetzlichkeit eben zurück. Mit anderen Worten, wir lernen an diesem Text, was falsch ist an Gesetzlichkeit, und wir können daran lernen, wenn wir uns davon zurechtweisen zu lassen, selbst nicht zu Pharisäern zu werden. Denn auch heute besteht eben diese Gefahr, dass wir in ähnliche Schienen rutschen wie die Pharisäer, und davor wollen wir uns hüten und deshalb auch aufmerksam auf die Worte des Herrn achten. Bevor wir aber die Antwort des Herrn betrachten, möchte ich noch mehr über das Problem sprechen, nämlich über die falsche Denkweise, die falsche Sicht, Theologie der Pharisäer, ihre Gesetzlichkeit. Wie schon gesagt, die Pharisäer greifen die Jünger hier an, dass sie in ihren Augen den Sabbat gebrochen haben, weil sie etwas getan haben, was in ihren Augen Arbeit am Sabbat war. Und das ist auch tatsächlich laut Gottes Gesetz am Sabbat verboten. In den 10 Geboten lesen wir 2. Mose 20, 9 bis 10, ihr braucht es nicht aufzuschlagen. 2. Mose 20, 9 und 10, 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun. Weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Also, ganz klar, Gott hatte verboten, hatte seinem Volk Israel verboten, am Sabbat zu arbeiten. Nun wird hier aber nicht näher definiert, was es bedeutet, zu arbeiten. Und ja gut, wir verstehen, wenn wir das lesen, es wird auf jeden Fall so die übliche Wochenarbeit eben sein. Das, was ich tue, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Das bedeutet eben Arbeit. Das sollten Sie am Sabbat stilllegen und diesen Tag zu einem Tag der Ruhe und auch des Gedenkens an den Herrn zu machen. Aber das genügte den Pharisäern nicht. Deshalb haben sie und auch schon ihre Vorfahren seitenweise ganz genau definiert, was ihrer Ansicht nach am Sabbat zu tun und vor allem zu lassen ist. Sie hatten da gewisse Vorgehensweisen, wie sie das wirklich von der Bibel abgeleitet haben. Es ist so nicht von der Bibel abzuleiten, aber sie hatten eben da ihre Schriften verfasst. Und dort, einfach um das Ausmaß zu erkennen, dort standen Dinge wie: Am Sabbat durften keine Knoten gemacht werden und auch nicht gelöst werden, weil das Arbeit war. Man durfte etwas hochwerfen und mit derselben Hand fangen, aber man durfte es nicht hochwerfen und mit der anderen Hand fangen, denn dann hat man Material bewegt und hat sich damit der Arbeit schuldig gemacht. Man durfte maximal 2000 Ellen weit gehen, das war ein Sabbatweg, das habt ihr bestimmt schon mal gehört, circa 1 Kilometer. Und wer weiterging, der brach den Sabbat. Aber dann gab es auch noch lauter Ausnahmen von Regeln, nämlich man durfte sich maximal eben 1 Kilometer von seinem Zuhause wegbewegen. Wenn man aber am Tag vorher diesen Kilometer weit weg von seinem Haus eine Mahlzeit deponiert hat, dann 1 Kilometer dorthin ging, diese Mahlzeit verspeist hat, dann galt dieser Ort in diesem Moment als Zuhause und man durfte weitere 2000 Ellen gehen. Und solche Vorschriften gab es seitenweise unter den Pharisäern. Unter anderem noch das maximale Gewicht, das transportiert werden durfte, war das Gewicht einer, beziehungsweise die verbotene Mindestlast, war das Gewicht einer Trockenfeige. Das macht auch das Essen dann schwierig, weil das in sehr geringen Mengen dann nur in den Mund transportiert werden durfte. Also wir merken, es war völliger Unsinn, wie das durchgetaktet war und mit Regeln überfrachtet. Der Sabbat war von Gott als ein Tag der Ruhe gegeben, aber es, wenn man all diese Regeln versuchen wollte zu halten, war es wahrscheinlich leichter, 6 Tage zu arbeiten, als diesen einen Tag zu ruhen, nach ihren Vorschriften. Und sie machten den Sabbat dadurch zum schlimmsten Tag der Woche, der eigentlich ein Geschenk Gottes an die Menschen sein sollte. Aber das war eben ihre Ansicht, ihre Theologie, und das meinten sie auch wirklich ernst. Sie dachten, das ist Gottes Wille. Gott sagt, wir sollen am Sabbat ruhen und wir müssen deshalb alles unterbinden, was in irgendeiner Form nach Arbeit riecht. Das war ihre Theologie. Und dementsprechend machten sich auch die Jünger schwer schuldig in ihren Augen. Denn laut ihren Regeln war natürlich auch die Erntearbeit am Sabbat verboten. Und laut ihrer Definition, als die Jünger die Ähren abrissen, machten sie sich schuldig zu ernten. Als sie die Körner rieben, um sie von der Schale zu trennen, machten sie sich schuldig zu dreschen. Und als sie dann die Schalen wegbliesen, machten sie sich schuldig zu werfen. Und als sie sie aßen, machten sie sich schuldig zu speichern. Also gleich 4 Verbrechen, die sie hier begangen hatten. Und dementsprechend aufgebracht stürmen sie dann eben hier zu dem Herrn Jesus. Und das ist vielleicht jetzt ein bisschen interessant und auch ein bisschen lustig, sich diese alten Regeln anzuhören. Gut, klar, unter Juden gibt es heute immer noch ähnliche, also unter Orthodoxen ähnliche Regeln. Aber ich möchte noch etwas genauer darüber sprechen, was Gesetzlichkeit ist, denn sonst haben wir hier nur einen Text, der uns heute lehrt, auf andere zu zeigen und den Kopf zu schütteln und denken, was die nicht alles für Unsinn geglaubt haben. Ich möchte, dass ihr mit mir Matthäus 23 aufschlagt. Matthäus 23. Und ich lese die Verse 23 bis 28. Denn in diesem Kapitel geißelt der Herr Jesus wirklich ganz deutlich und scharf die Heuchelei der Pharisäer, aber zeigt uns auch in diesem Abschnitt, worum es ihm ging und was dahin führte, dass sie so verkehrte Verordnungen aufstellten. Matthäus 23, Abvers 23. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Dieses sollte man tun und jenes nicht lassen. Ihr blinden Führer, die ihr die Mücke aussiebt, das Kamel aber verschluckt. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Äußere des Bechers und der Schüssel reinigt, inwendig aber sind sie voller Raub und Unmäßigkeit. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Inwendige des Bechers und der Schüssel, damit auch ihr Äußeres rein werde. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr getünchten Gräbern gleicht, die äußerlich zwar schön scheinen, inwendig aber voller Totengebeine und aller Unreinheit sind. So erscheint auch ihr äußerlich vor den Menschen als gerecht, inwendig aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Und dann noch Vers 33, ihr Schlangen, ihr Otterngezücht, wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen? Also es sind unfassbar scharfe Worte, die der Herr Jesus hier wählt, die einen auch wirklich erschrecken können beim Lesen. Aber das Erste, was wir dadurch sehen, es ist hier keine Bagatelle, über die wir reden, sondern etwas Schlimmes. Wir reden über etwas Schlimmes. Nun, aber was taten sie? Und was wir eben am Anfang lesen, ist eine Prioritätenverschiebung. Er sagt, ihr siebt die Mücke aus und verschluckt das Kamel. Ihr achtet peinlich darauf, dass Minze, Anis und Kümmel auch ja richtig verzehntet werden, aber Recht, Erbarmen und Glauben, das vernachlässigt ihr. Und diese Dinge sind eben, wie er es danach sagt, das eine sind äußerliche Taten, das Verzehnten, aber das andere sind innerliche Dinge. Und dementsprechend klagte es sie dann auch an, ihr reinigt das Äußere des Bechers Inwendig aber sind sie voller Raub und Unmäßigkeit. Ja, und wenn man sich überlegt, aus einem Becher zu trinken, was hättet ihr lieber? Einer, der äußerlich etwas schmutzig ist, oder einer, der voll ist mit Dreck, aber äußerlich dafür sauber? Und er vergleicht es mit Gräbern, eben äußerlich schön hergerichtet, aber innerlich eben voller Tod. Und so geschieht eben die Prioritätenverschiebung. Dass die äußerlichen Handlungen, die ja so ganz klar geregelt werden können, die werden ganz wichtig. Daran macht sich Heiligkeit und Frömmigkeit fest. Aber das Innerliche, was im Herzen stattfindet, das wird belanglos. Das wird verschluckt. Und dadurch machen sie eben Folgendes. Die Dinge, die Gott wichtig sind, erklären sie für unwichtig. Und die, die Gott weniger wichtig sind, die werden ganz wichtig. Und dadurch entsteht ein fatales Paradoxon. Wenn ein Mensch wie die Pharisäer eben gesetzlich wird, dann hält er sich für immer gerechter und wird dabei immer gottloser. Weil er macht seine Gerechtigkeit an diesen äußerlichen Dingen fest. Ich bin in Gottes Augen annehmbar, wenn ich alles gescheit verzehnte, wenn ich ja meine Fastentage einhalte und wenn ich ja den Sabbat peinlichst genau halte. Aber ob ich gleichzeitig in meinem Herzen meinem Nachbar grolle, meine Kinder bösartig behandle und so weiter, meinen Nächsten nicht liebe, selbstgerecht bin, stolz und hochmütig bin, auf andere herabblicke, unbarmherzig bin, das wird egal, denn ich halte ja meine äußeren Vorschriften. Und so seht ihr, und das ist das Schlimme an dieser Theologie, sie fördert all diese Dinge, die Gott wirklich verhasst sind. Sie fördert eben, ja, sie verschlucken eben Glauben, Erbarmen und Recht. Also sie fördern wahre Ungerechtigkeit, Erbarmungslosigkeit, ja, und auch letztlich auch der Glaube wird nicht dadurch gefördert. Eben die innerlichen Tugenden zerfallen, während die äußeren immer mehr erhoben werden. Und je mehr die Person die äußeren eben einhält, desto gerechter hält sie sich in Gottes Augen. Und nicht nur, dass sie das mit sich tun, sie leiten auch andere ins Verderben. In Matthäus 23, Vers 13 sagt der Herr: Aber wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Reich der Himmel vor den Menschen zuschließt. Ihr selbst geht nicht hinein und die hineinwollen, die lasst ihr nicht hinein. Sie machen sich auch schuldig, andere Menschen zu verderben, weil sie lehren, das ist, was Gott gefällt. Wir haben hier Regeln, einen Katalog und den müsst ihr einhalten und dann gefällt ihr Gott. Und mit dieser Ansicht gehen diese Menschen durchs Leben und in den Tod und werden auf ewig bestraft, weil sie all die Dinge eben nicht getan haben, die Gott wirklich wichtig gewesen wären. Sie tarnen ihre Sünde als Gerechtigkeit. Sie übertünchen die Gottlosigkeit ihres Herzens und erscheinen dadurch gerecht. Das ist die Bosheit vom Pharisäertum, von Gesetzlichkeit. Und daran dessen macht sich nicht nur diese damalige Gruppe von Menschen schuldig. Im Grunde liegt Gesetzlichkeit eigentlich jedem Menschen im Blut. Ja? Denn jeder Mensch ist von Grunde her, von der Tendenz her selbstgerecht, will selbstgerecht sein und um für sich als gerecht zu gelten, stellt er sich einen Regelkatalog auf, den er in der Regel recht gut einhält. Und dadurch betrachtet er sich dann als gerecht. Er legt nicht Gottes Maßstab an, sondern kreiert einen eigenen. Und je nachdem, wenn ich den eben schwerer, der eine macht ihn schwerer und der andere macht ihn leichter. Und dann gibt es natürlich auch noch viele Religionen, die eben solche Gesetzeskataloge anlegen und dir sagen, tu dies und du gehst in die ewige Herrlichkeit ein. Auch der Islam ist ja zum Beispiel ganz stark davon gekennzeichnet. Es gibt ja diese 5 Säulen, du musst einen gewissen Prozentsatz spenden, einmal nach Mekka reisen, den Fastenmonat Ramadan einhalten und ich weiß nicht mal die anderen, das war jetzt spontan, aber eben äußerliche Dinge, die musst du tun und dann gehst du in den Himmel ein. 5-mal am Tag beten. Das kann ich tun, das ist eine äußerliche Handlung, egal ob ich Zorn oder Groll oder eben Liebe im Herzen habe, ob ich wirklich von Herzen Gott vertraue oder eigentlich nicht so ganz. Dasselbe macht sich auch die katholische Kirche und auch viele andere christliche Religionen schuldig. Das ist die Verkehrtheit. Man opfert Gottes Maßstab und macht einen eigenen und denkt dann, man sei gerecht. Und wird mit diesem Maßstab eben von Gott verurteilt werden. Aber nicht nur, auch nicht nur auf andere Religionen haben wir zu zeigen. Man kann auch wirklich eigentlich äußerlich sagen, ja, die Errettung besteht allein aus Glauben, Evangelium, allein durch Christus. Und doch in gesetzliche Muster verfallen. Das geht auch. Und davor müssen wir uns eben hüten. Und das zeigt sich eben daran, es gibt wirklich Gemeinden, die sich äußerlich auf das Evangelium berufen, aber in Wahrheit dann doch sagen, du bist dann ein guter Christ, wenn die Frauen Röcke tragen und bestimmte Frisuren tragen, wenn ihr keinen Fernseher zu Hause habt, Laptops sind okay, keine falschen Filme schaut und so weiter. Das gibt es wirklich. Und ich traf auch schon Leute, die mir sagen, sie kommen aus einer Gemeinde und die sind dann von dort gegangen und sie sagen, also er sagte mir, die Leute, die noch in der Gemeinde sind, sagen, seine Schwester kann nicht gerettet sein, denn sie trägt Hosen. Kann kein Kind Gottes sein. Das wirkt absurd, aber das gibt es wirklich. Und es zeigt, es ist wirklich etwas, wovor man sich hüten muss. Und diese Gemeinden würden trotzdem äußerlich sagen, Errettung allein aus Glauben. Aber du trägst eine Hose, du kannst keiner sein. Das gibt es. Davon müssen wir uns hüten, dass nicht die Praxis und irgendwann die theoretische Theologie ihr irgendwann widerspricht. Und auch, selbst wenn man, das sind jetzt wieder Extreme, wir können auch als wahre Gläubige, denn bei so einer Gemeinde muss man sich wirklich auch das wahre Heil in Frage stellen. Wir können auch als wahre Gläubige in gesetzliche pharisäische Muster rutschen und tendieren alle dazu. Sobald ich anfange, meine eigene Frömmigkeit oder die eines anderen an äußerlichen Dingen festzumachen, denke ich auch in diesen Mustern. Zum Beispiel, mich erinnert das, mich hat der Herr mal in einer Sache darin wirklich belehrt. Eine kurze Geschichte, ihr kennt diese Person nicht, von der ich erzähle. Ich durfte eine Person kennenlernen bei meiner Bibelschule, war in meiner Klasse und war auch mit mir in einer Übernachtung. Und das, als man sich dann so kennenlernte, das Erste, was er so erzählt hat, so was er so in seiner Freizeit macht, ja, er zockt gerne. PlayStation und sowas. Ja, was? Gern so Call of Duty und sowas. Und gleich... Okay. Später habe ich dann auch noch von ihm gelernt, mitbekommen, er hört christlichen Heavy Metal. Und ich will nicht sagen, dass diese Dinge in Ordnung sind, aber sofort war diese Person bei mir abgeurteilt. Okay. Ganz schlechter Gläubiger. Aber dann habe ich irgendwann mehr mit ihm geredet und erfahren, diese Person kam aus einer recht liberalen, einer Gemeinde, in der sich eben immer mehr liberale Theologie und Charismatik durchsetzte. Und er war einer der ganz wenigen, die sich frontal dagegen gestellt hatten. Die wirklich offen aufgestanden sind und diese Dinge offen angeprangert haben und versucht hat, diese Gemeinde nochmal in die richtige Richtung zu ziehen. Und je mehr ich ihn kennenlernte, musste ich auch feststellen, auch wenn ich glaube, dass christlicher Heavy Metal zu hören keine Sache ist, die gut ist und dass keine Musik ist, auf die Gott geehrt werden will. Er hatte das nicht erkannt und dennoch hat er in vielen anderen Bereichen Gott wirklich wahrhaft geehrt. Und der Herr hat mich dadurch wirklich ermahnt, beurteile Menschen nicht nach Äußerlichkeiten, sondern nach dem Herzen. Denn darauf schaut auch der Herr. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass äußerliche Dinge egal sind. Es war auch nicht egal, ob man den Sabbat hält oder seine Ernte verzehntet. Das ist wichtig. Jesus sagt in Matthäus 23, dies solltet ihr tun und jenes nicht lassen. Macht das. Aber schaut, was die Priorität ist. Und die Priorität sind die inneren Dinge, das Herz, Glaube, Liebe, Gerechtigkeit. In 2. Chronik 16,9 heißt es, denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Das Herz ungeteilt auf ihn gerichtet. Das ist, was der Herr sucht. Ja, So viel zur Gesetzlichkeit und dem erwidert, darauf antwortet eben nun der Herr Jesus. Mit drei Dingen und das erste davon ist eine Geschichte aus der Bibel. Und zwar sagt er nun zu den Pharisäern, habt ihr nie gelesen? Nein, das ist schon eine interessante Aussage. Habt ihr nie gelesen? Natürlich hatten sie gelesen. 100 Mal hatten sie gelesen. Auswendig gelernt hatten sie das. Aber die Frage ist, habt ihr es verstanden? Habt ihr es richtig gelesen? Und allein dadurch lehrt uns auch schon der Herr Jesus, der Wille Gottes und das Wesen Gottes finden wir in der Schrift. Er führt zur Schrift und wir müssen sie lesen. Wir müssen sie ganz lesen, auch alles berücksichtigen, nicht nur unsere Lieblingsstellen. Und wir müssen sie demütig lesen und nicht unsere Ansicht hineinlesen, wie es die Pharisäer taten, die diese Stelle kannten, aber sie ignoriert oder weggedeutet haben. Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er Mangel litt und seine Gefährten Hunger hatten, wie er zur Zeit des hohen Priesters Abjatar in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote aß, die niemand essen darf, als nur die Priester, und auch denen davon gab, die bei ihm waren. Jesus spielt hier an auf eine Geschichte aus 1. Samuel 21. Und zwar begann hier die Flucht Davids vor Saul. Saul wollte David töten, weil er ihm, ja, weil der Ruhm von Saul langsam auf David überging. David musste fliehen und eine der ersten Stellen, wo er hinkam, war die Priesterstadt Nob, wo eben Priester waren. Und er kam dorthin und traf dort den Priester Achimelech, der damals Hohepriester war. Und David hatte Hunger, er hatte scheinbar auch Männer dabei, wie der Herr Jesus uns sagt. Er hatte Hunger, brauchte Essen, war in Not, aber alles, was da war, waren, ja, also in 1. Samuel 21 wird das heiliges Brot genannt und damit sind die sogenannten Schaubrote gemeint. Gott hatte bestimmt, dass in seinem Tempel oder seiner Stiftshütte jeden Sabbat 12 Brote aufgeschichtet werden sollten, die eben symbolisch für die 12 Stämme Israels standen. Und nach diesen Tagen, nach 7 Tagen, wurden sie weggenommen und durften von den Priestern, aber eben nur von den Priestern, verzehrt werden. Jetzt gab es aber momentan nur dieses Brot. Aber David war in Not. Und es stellte sich die Frage, darf ihm dieses Brot gegeben werden? Darf dieses äußerliche Gebot übertreten werden, damit Davids Leben gerettet wird? Und David und der Priester entschieden auf Ja. Und Jesus bestätigt diese Entscheidung. Jesus bestätigt diese Entscheidung, weil es eben nicht nur das Gebot gab, dass diese Schaubrote nur von Priestern verzehrt werden durften, sondern es gibt auch das Gebot, dass man seinen Nächsten lieben soll. Und es ist der Wille Gottes, dass man ihm deshalb in Not hilft. Es war Gott in diesem Moment wichtiger, dass sein sogar schon gesalbter König überlebt und durchkommt, als dass diese Brote von niemand anderem verzehrt werden. Vielleicht noch kurz eine Anmerkung. In Markus 2, vielleicht hat sich jemand gefragt, warum ich von Achimelech rede, ist die Rede von einem gewissen Abjatar. Abjatar war der Sohn von Achimelech und er wurde direkt nach ihm Hohepriester. Und ich denke, Jesus spricht deshalb von Abjatar, weil Abjatar viel bekannter war als Achimelech und es war deshalb einfach angemessen, wenn er auf diese Zeit verweist, den Namen Abjatar zu nennen, denn er war viel maßgeblicher für diese Zeit. Ja? Also man wusste, welche Zeit er meint, wenn er von Abjatar spricht. Achimelech, das war eher noch ja, unbekannter. Deshalb macht es Sinn und er sagt nicht, zu der Zeit, als Abjatar Hohepriester war, sondern zur Zeit des Hohenpriesters Abjatar. Und Abjatar wird noch eine wichtige Rolle in dieser Geschichte spielen. Deshalb macht das alles Sinn, obwohl er erst später Hohepriester wurde. Zurück zum Thema. Jesus bestätigt diese Handlung als richtig und sagt damit Folgendes aus. Dass eben das Gebot der Liebe in diesem Moment über dem zeremoniellen Gebot stand. er legt auch wirklich diesen Fokus darauf, indem er, also zurück in Markus 2, so von der Geschichte erzählt, indem er sagt, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er Mangel litt? Also er legt den Fokus darauf, David war in einer Not, er litt Mangel. Und seine Gefährten hatten Hunger. Sie waren in einer Notsituation. Und offenbart damit, dass Gott bei seinen Geboten auch Prioritäten hat. Und dass eben dieses Gebot, diese zwei Gebote, die hier in Konflikt kamen, dass es recht war, zuerst dem Gebot der Nächstenliebe zu gehorchen. Schaubrote und Sabbatgebot waren beide zeremonielle Gebote, die in solch einer Situation eben hinter das Gebot der Liebe zurücktreten mussten. Und auch das, daraus sollten wir lernen. Ja? Es gibt diese Abstufung und es wurde auch gerade die letzten Jahre öfter mal genannt. Ja? Was tun, wenn dein Bruder in Not ist, schwer unter Einsamkeit leidet, aber du darfst ihn nicht treffen, weil du zu viele Leute in deinem Haushalt hast? Das waren auch Dinge, die die letzten Jahre uns vor Fragen gestellt haben. Und ich will gar nicht die Antwort auf jede Einzelfrage geben. Aber das ist eben auch ein Prinzip, das da manchmal eben gegriffen hat. Dass manchmal Liebe das äußerliche Gebot übertrumpft hat oder hätte sollen. Und doch, gerade wenn ich das jetzt sage, muss ich ganz klar sagen, auch diese in diesem Fall untergeordneteren Gebote sind wichtig. Gott hat schwere Gerichte über sein Volk verhängt und sie schwer getadelt, weil sie den Sabbat nicht gehalten haben. Gott findet es nicht witzig, wenn wir, nicht witzig, das war eine dumme Aussage. Es ist nicht in Ordnung in Gottes Augen, wenn wir auch solche Gebote leichtfertig übertreten. Und er hat es schwer getadelt und gestraft, wenn es getan wurde. Und deshalb lesen wir auch in 4. Mose, wie ein Mann, der am Sabbat Holz sammelte, direkt auf Gottes Befehl gesteinigt wurde, weil er sich gegen seine Anordnungen bewusst widersetzt hat. Nicht, um dadurch eben einer anderen Anordnung Gottes mehr nachzukommen, sondern weil er bewusst über Gottes Anordnungen verstoßen hat, damit Gottes Heiligkeit angegriffen hat. Und deshalb sagte Gott, er muss gesteinigt werden. Also das heißt nicht, dass manche Gebote für uns nicht wichtig wären, sie zu halten. Es geht nur um die Situation, wenn zwei miteinander in Konflikt kommen. Gott hat Prioritäten. Wir müssen sein Gebot recht verstehen und nach seinen Prioritäten beurteilen. Die zweite Antwort, die der Herr hier nennt, geht in die gleiche Richtung. Vers 27, und er sprach zu ihnen, der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Und dieser Ausspruch des Herrn geht in eine ähnliche Richtung. Er wird nur in Markus überliefert, deshalb gucken wir ihn uns vielleicht auch etwas genauer an. Und er ist auch deshalb interessant, weil die Pharisäer wirklich so weit gingen, das Gegenteil zu behaupten. Wirklich zu sagen, der Mensch wurde um des Sabbats willen geschaffen. Gott hat sich Menschen gemacht, damit jemand da ist, der seinen heiligen Sabbat einhalten kann. Das hat nicht jeder Pharisäer gesagt, aber schon manche. Und da sieht man nochmal, wie absurd dieses Denken würde. Nein, der Sabbat wurde um des Menschen willen gemacht. Er wurde für den Menschen zu seinem Segen gemacht. Weil Gott die Menschen liebt. Er hat nicht einfach kleinkarierte Gesetze uns gegeben, um uns zu quälen, sondern Gottes Gebote sind gut für uns. Wir lesen in Hesekiel 20, die Verse 10 und 11, dort spricht der Herr selbst, so führte ich sie aus dem Land Ägypten heraus und brachte sie in die Wüste und ich gab ihnen meine Satzungen und verkündigte ihnen meine Rechtsbestimmungen, durch die der Mensch lebt, wenn er sie tut. Es ist gut für den Menschen, Gottes Gebote zu halten. Und das erkennt David und spricht in Psalm 19, Vers 9, die Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen. Gottes Gebote sind gut und richtig, gut für uns, tun uns gut wir tun gut daran, sie einzuhalten. Und das lehrt uns eben zwei Dinge. Erstens, dass wir uns das bewusst machen, wenn wir auf ein Gebot treffen, das uns nicht schmeckt. Wenn uns etwas verboten wird, was wir eigentlich gern tun würden. Es ist gut, dass Gott uns verbietet, zu lügen und zu betrügen. Es ist gut, dass Gott uns gebietet, einander zu vergeben. Es ist gut, dass Gott Sex außerhalb der Ehe und auch davor verbietet. Es ist gut für die Menschen, weil es sonst zu Chaos führt. Es ist gut, dass Gott uns das Betrinken und Drogen verbietet. Gott meint es gut mit seinen Verordnungen an uns. Und das müssen wir uns in Erinnerung rufen. Die andere Anwendung dieser Aussage, die auch hier zieht oder hier gemeint ist in dieser Aussage, Jesus klagt sie eben an, dass sie das verdrehen. Sie machen aus dem Sabbat etwas, das nicht mehr dem Menschen dient, sondern dem nur noch der Mensch mit viel Kraft dienen muss. Gott gab den Sabbat als seinen Ruhetag und sie machten etwas Anstrengendes, etwas Zermürbendes daraus. Und die Tatsache, dass aber der Sabbat für den Menschen geschaffen wurde, das hätte einen schon ins Nachdenken müssen, ins Nachdenken bringen müssen, irgendwas machen wir falsch. Also irgendwas läuft hier verkehrt. Wenn die Gebote, die wir für Gottes Gebot halten, hier die Menschen zerstören, dann sollten wir nochmal drüber nachdenken, ob das wirklich sich so aus Gottes Wort ableitet. Und auch das ist eine Denkweise, die wir auch uns, ja, die wir lernen sollten. Auch hier fiel mir eine Geschichte ein von einem Jungen, der in einer Gemeinde groß geworden und der irgendwann mit 14 entschieden hat, er will nicht mehr zur Gemeinde gehen. Wird nicht der erste Junge sein, der das getan hat. Aber die Familie hat so darauf reagiert, Matthäus 18, Gemeindezucht, du kommst nicht mehr zur Gemeinde. Und von da an war er quasi in der Familie, wie verstoßen, mit 14, ein Junge. Der Vater hat nichts mehr mit ihm gemacht, er hat kein Taschengeld mehr bekommen. Die Verwandten, mit denen er davor eine gute Beziehung hatte, wollten nichts mehr mit ihm zu tun haben. Verstoßen. Zum Glück musste er nicht ausziehen. Und auch hier muss doch sichtbar werden, auch dieses Gebot, zum Beispiel der Gemeindezucht, ist für den Menschen gegeben, um Menschen zu gewinnen. Und ja, es ist manchmal hart und manchmal müssen harte Entscheidungen getroffen werden. Aber wenn ein Kind auf diese Art drangsaliert wird, dann sollte man sich fragen, ist das wirklich, was Gott hier gemeint hat? Dient das dazu, ihn zu gewinnen? Ja, es sind manchmal schwere Entscheidungen, die auch gerade bei diesem Gebot zu treffen sind. Das ist ein gutes Beispiel, denke ich. Und gerade die betroffene Person wird selten glücklich darüber sein, aber es gibt Situationen, in denen Menschen ausgeschlossen werden müssen. Aber ja, wenn man eben merkt, man zerstört einen Menschen dadurch, wie dieses Kind. Vor allem, ja, Gott gebietet eben nicht, dass die Familie, dass der Vater sein Kind nicht mehr lieben soll, wenn er nicht mehr zur Gemeinde kommt. Das ist Unsinn. Und dementsprechend sollten wir uns einfach auch in dieser Hinsicht prüfen. Man kann nicht die Antwort auf jede Frage jetzt geben, es bleibt schwierig. Auch beim Sabbat, es gab ja wirklich echte Vorschriften, die auch einzuhalten waren. Und man muss auch manchmal im Glauben annehmen, dass Gott es gut meint. Zum Beispiel sagte auch Gott in seinem Wort, man solle am Sabbat kein Feuer machen. Das war eine wirkliche Einschränkung. Auch diese musste gehorcht werden. Im Glauben, dass es gut für den Menschen ist. Aber all das, was eben die Pharisäer daraus machten, das war eben nicht mehr gut für den Menschen. Ja, das war die zweite Erwiderung. Der Sabbat wurde um des Menschen willen gegeben, wie auch das ganze Gebot. Aus Liebe gegeben, wir sollten uns darin eben auch beurteilen. Und das Letzte, was er nun sagt, das war das, was am meisten eingeschlagen hat. Da waren alle hellwach. Also ist der Sohn des Menschen Herr auch über den Sabbat. Der Sohn des Menschen ist Herr über den Sabbat. Ja, bei euch schlägt das nicht nur so ein, wir wissen das, wir sind Christen, ja, der Herr Jesus ist Herr über den Sabbat, aber hätte ich das damals gesagt oder als er das damals gesagt hat, da wäre alle Aufmerksamkeit jetzt bei mir. Ich hoffe, eure ist auch nochmal zum Schluss bei mir. Was bedeutet es, dass Jesus sagt, er ist Herr des Sabbats? Nun, es ist vielleicht etwas schwierig ins Detail zu deuten, ja, was die Pharisäer wohl jetzt verstanden haben. Sie werden sich auch gefragt haben, ja, was will er damit sagen? Dass er ihn jetzt abschaffen will oder was? Nein, damals noch nicht. Aber letztlich, er sagt erst Herr des Sabbats. Und der Herr des Sabbats kann nur der sein, der ihn gegeben hat. Nur der kann Herr über den Sabbat sein. Und der Sabbat wurde eben als solcher in den 10 Geboten gegeben und das Prinzip dahinter wurde schon in der Schöpfung gelegt. Damit kann der Herr über den Sabbat nur der sein, der Israel das Gesetz gab und diese Welt geschaffen hat. Jesus beansprucht eine Autorität, die nur Gott zusteht in diesem Vers. Und nur um das auch zu sagen, er tut oft solches. Er sagt zwar nicht frei heraus, hallo, ich bin Gott und jetzt betet mich an. Sie sollten es langsam erkennen, aber so sollten Sie es auch an solchen Aussagen erkennen. An diesem Anspruch, was es bedeutet. Er sagt, er beanspruchte zuvor, Sünden vergeben zu können. Er beansprucht, Herr des Sabbats zu sein. Er beansprucht auch in Johannes 5, der Richter der Menschen zu sein, der zukünftige Richter. Er beansprucht, dass er, der Sohn, geehrt werden soll wie der Vater. Er sagt von sich in Johannes 6, er ist es, der die Menschen am letzten Tag auferwecken wird. Er hat die Macht, Tote, alle Toten am Ende zum Leben zu erwecken. Er sagt, ehe Abraham war, bin ich. Er sagt, er und der Vater sind eins. Und all dies sind eben Dinge, mit denen er immer Dinge beansprucht, die nur Gott beanspruchen darf. Und all diese Dinge münden eben in der Dreieinigkeit, dass der fleischgewordene Sohn auch Gott ist. Nicht gleich dem Vater, also an Rang, aber eine andere Person wie der Vater. Er kann zum Vater sprechen und doch auch Gott. Und daraus lernen wir eben diese Lehre auch der Dreieinigkeit. Jesus beansprucht einen göttlichen Anspruch in diesem Vers. Und er sagt das aber nicht ohne Grund hier, einfach so. Es ist einfach eine weitere Ermahnung an sie. Er sagt ihnen, ihr versteht nicht nur die Bibel nicht richtig, ihr habt gar nicht das Recht, mich in dieser Sache zu korrigieren. Ich bin der Herr über den Sabbat, ich habe ihn gegeben und ich habe zu entscheiden, was am Sabbat getan werden darf und was nicht. Und das macht schon von Grund auf diese Ermahnung der Pharisäer völlig absurd. Aber es zeigt uns auch, was der eigentliche Fehler von ihnen war, der ihre Bosheit bewirkte. Nicht einfach Unwissenheit. Nicht einfach nur, wir haben was falsch verstanden. Die größte Sünde von ihnen war, dass als dann der Sohn Gottes kam, sie nicht bereit waren, sich korrigieren zu lassen. Von Gott, dem Sohn selbst. Das Problem war, dass, als sie mit der Wahrheit konfrontiert wurden, sie ablehnten. Sie liebten ihre eigenen Gesetze und Regeln mehr als Gott. Und sie liebten ihre eigene Gerechtigkeit mehr als Gott. Sie waren nicht bereit, vor Gott einzugestehen, wir lagen falsch und wir sind Sünder, die auch Vergebung brauchen. Sie wollten an ihren Ansichten und an ihrer Gerechtigkeit festhalten. Und somit zeigt sich in der ganzen Konfrontation mit Jesus eben all dieser Unrat und die Totengebeine, die sie durch ihre Gesetzlichkeit übertüncht hatten. Aus der Konfrontation mit Jesus kommt raus, dass diese so religiösen Menschen hinter ihrem ganzen Beten, Fasten und Bibelstudium letztlich selbstgerecht waren und dass sie selbst ihr eigener Herr sein wollten, sich selbst dadurch verherrlichen wollten und nicht Gott, denn sonst hätten sie darauf gehört, als Gott sie zurechtweisen wollte. Und das ist auch heute noch die Bosheit, die Gesetzlichkeit, das ist auch heute noch die Bosheit dahinter, wenn Menschen in falschen Religionen stecken und darin vielleicht ernsthaft sind, aber einfach nicht bereit sind, sich von Gottes Sohn korrigieren zu lassen. Das wird im Gericht gegen sie vorgebracht werden, dass sie hinter aller Ernsthaftigkeit nicht bereit sind, sich vor Gott und seinem Sohn zu demütigen. Und das Wort Gottes ist klar, die Menschen zu überführen, aber es wird zurückgewiesen. Und die gleiche Ermahnung sollten auch wir uns zu Herzen nehmen. Ich glaube, dass meine Zuhörer Christen sind. Ich weiß nicht von jedem Einzelnen, ich weiß auch nicht, wer alles hier im Online-Meeting ist, aber ich gehe davon aus, dass die meisten oder alle gläubig sind. Und dennoch können wir in ähnliche Muster fallen, dass uns unsere eigenen Ansichten zu wichtig sind, um uns von der Bibel belehren zu lassen, dass wir lieber die Bibel verdrehen als unsere Ansichten aufzugeben oder dass uns unsere eigene Gerechtigkeit so lieb ist, dass wir resistent gegen Ermahnung werden. Das ist auch Gesetzlichkeit, Selbstgerechtigkeit. Und davor müssen wir uns hüten. Wir dürfen nicht so werden. Wir müssen Buße tun, wenn wir das an uns entdecken. Und wir alle tendieren dazu, solange wir noch im alten Fleisch sind. Zu Selbstgerechtigkeit. Ein letztes Wort noch. Der Herr ist Herr, Herr Jesus ist Herr auch des Sabbats. Und damit hat er eben auch das Recht gehabt, ihn letztlich, auch wenn er es damals noch nicht tat, ihn auszusetzen. Wir lernen es durch seine Apostel. Ich lese Kolosser 2, 16 bis 17, nur für die, die sich solches fragen. Kolosser 2, 16 und 17, so lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumonde oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Der Sabbat gilt in der neuen Heilszeit tatsächlich nicht mehr, obwohl er in den 10 Geboten festgehalten ist. Zumindest nicht in der Art wie dort. Dennoch gilt uns das Prinzip, dass Gott es so bei sich gemacht hat. Er schuf die Welt in 6 Tagen und ruhte einen Tag. Wir tun gut daran, dieses Prinzip festzuhalten. Und wir werden es bereuen, wenn wir es nicht tun, weil der Mensch so gemacht ist, dass er alle 6 Tage einen Ruhetag braucht. Und dennoch sind wir nicht wie das Volk Israel auf diese gesetzliche Art daran gebunden. So viel kann dazu gesagt werden. Und zum Schluss fasse ich zusammen. Die Pharisäer konfrontierten Jesus mit seiner Gesetzlichkeit und er konfrontierte sie damit, dass ihre Gesetzlichkeit falsch ist, dass sie Gottes Wort falsch verstehen und verdrehen, dass Gott mehr nach Innerem als nach Äußerem sucht, wenn auch das Äußere dadurch nicht egal ist, dass wir gut daran tun, die Bibel gründlich und demütig zu studieren, dass es unter Gottes Geboten auch Prioritäten gibt und dass wir Gott gegenüber alle Zeit ein korrigierbares Herz bewahren müssen. Amen.